Die Philosophin. Oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag im Deutschlandfunk Kultur.
Tja, und unter diesem Motto erkunden wir heute am Welttag der Philosophie die Potenziale weiblicher Philosophie. Und dazu begrüße ich jetzt Christine Brato, Professorin für Philosophie mit Schwerpunkt Genderforschung an der Uni Göttingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Hypatia, Hildegard von Bingen, Mary Wollstonecraft, Hannah Arendt, Philosophinnen, die gab es schon so lange wie die Philosophie. Nur standen die eben die längste Zeit im Schatten ihrer männlichen Kollegen. Und das, obwohl weibliche Philosophie wichtige blinde Flecken erhellen kann. Nehmen wir doch mal so einen Klassiker der politischen Philosophie, die Gerechtigkeit. Wie verändert denn feministische Philosophie das Nachdenken über Gerechtigkeit?
Ich würde sagen, lustigerweise unterscheiden sich viele feministische Ansätze in ihrer grundsätzlichen Zielrichtung, also in dem, worum es primär geht, gar nicht so sehr von der sogenannten liberalen Gerechtigkeitstheorie, also von klassischen Ansätzen. Die Grundidee ist bei beiden, es geht um das, was man dann relationalen Egalitarismus genannt hat, und das ist einfach nur ein schwieriges Wort für die Idee, dass alle Bürgerinnen gleiches soziales Standing haben sollen, dass also alle BürgerInnen sich als Gleiche auf Augenhöhe begegnen können. Das wollen also feministische AutorInnen wie liberale AutorInnen auch. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass feministische AutorInnen einen viel realistischeren Blick auf die Welt haben, wie sie wirklich ist, und erkennen können, wo der Liberalismus mit Blick auf dieses Ziel, auf dieses gemeinsame Ziel zu kurz greift. Und ich würde da jetzt zwei Beispiele bringen, die das, glaube ich, relativ griffig auf den Punkt bringen. Also die eine Idee, auf die feministische AutorInnen hingewiesen haben, ist, dass gleiches soziales Standing, also Gleichsein auf Augenhöhe, das schafft man nicht einfach nur über rechtliche Maßnahmen. Ne? Ganz plakativ gesprochen, rechtlich verbietet es natürlich niemand, der aktuell noch Hartz-IV-Empfängerin oder der dreifachen Mutter, sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen und sich irgendwie politisch mit einzumischen. Aber zum einen werden ihr hierfür de facto halt ganz häufig die materiellen Hintergrundbedingungen fehlen, also plump so etwas wie Zeit. Und zum anderen wird sie oft genug Gefahr laufen, in solchen Kontexten weniger ernst genommen zu werden als beispielsweise der erfolgreiche Anwalt, einfach weil wir halt es gewohnt sind, besser verdienende, weiße, gebildete Männer als die Personen zu sehen, die das gesellschaftliche Leben gestalten. Das heißt, bloße rechtliche Gleichstellung führt nicht zu robuster Gleichstellung.
Das war das erste Beispiel. Und das zweite?
Genau. Und das zweite, da ist die Idee, Umverteilung ist nicht gleich Umverteilung, und manche Mechanismen der materiellen Umverteilung sind dem Ziel der Gleichberechtigung eher hinderlich als förderlich. Und ein gutes Beispiel hierfür sind Theorien, die den Anspruch auf Grundsicherung koppeln an so etwas wie persönliche Verantwortungsübernahme und die damit einhergehende Rechenschaftspflicht. In solchen Modellen müssen dann BürgerInnen eben ganz konkret darüber Auskunft geben, ob sie die Notlage, in der sie gerade sind, selbst verschuldet haben, und sie müssen dauernd zeigen, dass sie alles Menschenmögliche tun, um da selbst wieder rauszukommen.
Mhm. Und bitte. Ja, die feministische Philosophie zeigt also, inwiefern Umverteilung und Anerkennung miteinander zusammenhängen. Wie erklären Sie denn, dass diese inhaltliche Intervention oder diese inhaltliche Intervention in der Philosophie gerade von feministischer Seite kommt?
Nun, ich glaube, ganz platt gesprochen, irgendwie auf den Slogan gebracht, gilt immer noch, das Sein bestimmtes Bewusstsein. Also die Idee ist, Wissenschaft wird halt auch von Menschen betrieben, und diese Menschen machen Wissenschaft vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie. Und das sieht man beispielsweise darin, was WissenschaftlerInnen für relevante Forschungsthemen halten oder was sie für plausible Startannahmen betrachten. Und auch hier ein Beispiel, der wichtigste Gerechtigkeitstheoretiker des 20. Jahrhunderts, John Rawls, hat in seinem Grundlagenwerk vorausgesetzt, dass die Familie eben eine Institution ist, von der wir immer schon annehmen dürfen, dass sie gerecht ist, weil in der Familie lieben sich halt die einzelnen Familienmitglieder, und deswegen wird sich niemand irgendwie wechselseitig ausbeuten.
Mhm,
und auf
alles klar.
Weg muss man natürlich nur, wenn man nicht selber die Person ist, der irgendwie gesellschaftlich angetragen wird, einen großen Teil der Sorgearbeit ohne Lohn zu vollziehen. Also ganz allgemein, es ist kein Wunder, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, einen Grund haben, über Diskriminierung nachzudenken.
Ja, so einfach ist das mit der feministischen Philosophie. Was heißt denn das nun für die konkrete Gegenwart? Sie haben ja schon die Hartz-IV-Empfängerin, die es kaum schafft, sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen, erwähnt. Wenn wir uns die Verteilungsdebatte gerade aktuell anschauen, also das sogenannte Bürgergeld, unter diesem Titel will ja die Bundesregierung das Hartz-IV-System reformieren. Die Union-geführten Länder, die haben dieses Vorhaben im Bundesrat blockiert, das Bürgergeld als sozial ungerecht bezeichnet, weil es, beziehungsweise Verdienende von Mindestlohngehältern finanziell kaum noch besser gestellt ließe als die, die Bürgergeld bekommen. Arbeit müsse sich lohnen, so der Tenor der Union. Ist diese Argumentation aus der Perspektive einer feministischen Philosophin zu kurz gedacht?
Ja, also ich denke, wir sollten vielleicht grundsätzlich mal innehalten und uns überlegen, wie zynisch es eigentlich ist, dass eine Partei davon spricht, dass Arbeit sich lohnen solle, die bis vor kurzem, also bis Mitte des Jahres, den Mindestlohn noch nicht anheben wollte und die zudem bisher noch Schwierigkeiten damit hat zu sehen, dass Sorgearbeit eben auch Arbeit ist und entlohnt werden könnte. Aber ganz konkret, ich glaube, die Kritik der Union richtete sich ja insbesondere gegen Maßnahmen wie die Vertrauens- und die Karenzzeit, also so Ideen, die den Empfängerinnen von Sozialleistungen mehr Spielraum geben sollten in ihrer Interaktion mit den Jobcentern. Und was da deutlich wird, ist eben genau diese Verdachtshaltung gegenüber den BürgerInnen. Denen wird irgendwie unterstellt, dass sie sich auf die faule Haut legen wollen. Und so etwas ist natürlich aus feministischer Perspektive dem Ziel der Gesellschaft von BürgerInnen auf Augenhöhe überhaupt nicht förderlich.
Das heißt, die Pflicht, die Gründe der eigenen Arbeitslosigkeit offenzulegen, die torpediert das übergeordnete Ziel unseres Gemeinwesens, nämlich genau, dass wir uns alle als Gleiche unter Gleichen begegnen. Aber was folgt daraus? Denn daran, dass sich Arbeit lohnen muss, haben Sie mit diesem Argument ja noch nicht gerüttelt. Geht es also nur um ein besseres Bürgergeld?
Ja, also das auch, aber auch um mehr. Also grundsätzlich, ne, das Ziel für feministische Philosophie ist die robuste Gleichberechtigung und Umverteilung ist dafür ein Mittel. Wie das dann aber konkret gemacht werden soll, die feministische Philosophie ist ein weites Feld und da gibt es natürlich Streit, wie immer in der Philosophie. Es gibt einige feministische Autorinnen, die argumentieren für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das so etwas wie diese Verdachtshaltung und die Rechtfertigungspflicht von BürgerInnen obsolet machen würde. Andere Feministinnen haben sehr rabiat gegen die Idee eines Grundeinkommens argumentiert, weil sie die Sorge haben, dass so etwas dazu führen würde, dass gerade Frauen weiter in der unbezahlten Sorgearbeit bleiben. Und solche feministischen AutorInnen sprechen sich dann meistens eher dafür aus, dass Sorgearbeit endlich als echte Arbeit angesehen und also entlohnt werden sollte. Aber unabhängig davon, also unabhängig zur Frage, wie jetzt ein BürgerInnengeld feministisch zu gestalten wäre, würden alle feministischen AutorInnen sagen, es geht halt zudem darum, dass wir Diskriminierung auch noch an anderen Orten bekämpfen müssen, wo sie stattfindet. Also beispielsweise in den sozialen Normen und Erwartungen, die an BürgerInnen herangetragen werden. Also einfach mehr in den Blick nehmen.
Ja, vielen Dank. Professorin Christine Brato war das hier im Deutschlandfunk Kultur an unserem Thementag, die Philosophin. Im Programm geht's hier in einer Stunde weiter mit einer philosophischen Reportage aus einer Berliner Schneiderei. Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön, Ihnen auch.